Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
Das ist Zeit für uns, gemeinsam in die Bibel zu blicken, in unserem Gespräch zum Tagesevangelium. Und montags ist immer ein aufregender Tag, denn wir können unseren neuen Gesprächspartner kennenlernen. Der heißt Professor Dr. Jan Loffelt, arbeitet an der Tilburg University School of Catholic Theology. Und dass das einen englischen Namen hat, heißt, wir telefonieren ins Ausland, genauer gesagt nach Utrecht in Holland. Was verschlägt Sie denn als katholischer Priester, Professor, Theologe, Professor für praktische Theologie? Was verschlägt Sie da nach Utrecht?
Der Bewerbungsmarkt. Nein, es ist so, wenn man die Habilitation abschließt, dann bewirbt man sich natürlich bei allen Möglichkeiten. Ich hatte mich in Mainz beworben auf die Stelle von dem Peter Kohlgraf und das hatte geklappt, zeitgleich aber auch in Utrecht. Es gab noch eine Option in Österreich und dann war ich mal an einem Abend in Utrecht und merkte die Stadt und das Flair da. Ich komme selber ja aus Kleve vom Niederrhein. Das liegt mir sehr nah und außerdem ist Holland für meinen Forschungsschwerpunkt Säkularität absolut passend, weil wir in Holland Phänomene haben, die wir in Deutschland, glaube ich, unter der institutionellen Oberfläche auch schon haben, aber wo wir noch nicht so gerne hingucken. Und von daher ist es für einen praktischen Theologen, ist Holland ein Zukunftslaboratorium, sage ich immer. Und das war einer der wichtigen Gründe, auch hinzugehen. Das ist die einzige kirchlich anerkannte theologische Fakultät noch in Holland. Die Fusion, die in Deutschland wahrscheinlich auch noch vor uns liegt von theologischen Standorten, die hat da vor 10 Jahren stattgefunden. Von daher ist es auch erstmal ein sicherer Ort. Also für die von der Stelle her. Und ich bin jetzt seit 1,5 Monaten da und finde auch von den Studierenden her, von der Atmosphäre an der Fakultät her, war das wirklich eine gute Wahl.
Da stecken alleine schon 10 Themen drin, über die wir noch sprechen können in dieser Woche. Dass Sie Nachfolger von Peter Kohlgraf in Mainz sind, dass die Säkularisierung in den Niederlanden weiter fortgeschritten ist als bei uns. Wir haben nur begrenzte Zeit, weil wir gleich schon in die Bibel gucken. Ich will aber trotzdem eine Frage mir noch rausgreifen. Praktische Theologie, was ist das genau? Was machen Sie da?
Praktische Theologie guckt von unten nach oben. Also ich sage immer, praktische Theologie entsteht nicht am Schreibtisch, sondern das, was am Schreibtisch entstanden ist, muss sich sozusagen in der Praxis bewähren, beziehungsweise der praktische Theologe fragt alle theoretischen Konzepte mit der Frage an, who cares? Also wen interessiert es, was ihr da macht? Und schaut dann wirklich, was die Gesellschaft, was unsere Kultur interessiert, was sie treibt und wie man da vielleicht Spuren des Evangeliums entdecken kann, aber auch in dieser Gesellschaft prophetisch tätig werden kann. Das heißt, praktische Theologie kann nicht ohne den Kontext, kann nicht ohne die Wahrnehmung unserer Gegenwart und fragt von daher sozusagen auch kritisch theologische Begriffe und theologische Theoriekonzepte an.
Da gucken wir mal, ob wir das auf unseren Bibeltext heute anwenden können.
Bin ich gespannt.
Zum Montag der Karwoche blicken wir gemeinsam ins Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Wir hören uns die gemeinsam an und danach sprechen wir drüber.
Ja.
Domradio, das Wort.
Aus dem Johannesevangelium. 6 Tage vor dem Pascha-Fest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Martha bediente, und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte: »Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben?« Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Jesus erwiderte: »Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch.« Viele Juden hatten erfahren, dass Jesus dort war, und sie kamen, jedoch nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten.
Musik.
Unser Text aus dem Johannesevangelium zum Montag der Karwoche. Wir sprechen mit Jan Loffelt, Professor für praktische Theologie in Utrecht. Lassen Sie uns mal wirklich diesen praktischen Ansatz versuchen an dieser Stelle. Ich habe da gestern viel drüber nachgedacht. Ich stehe eigentlich mehr auf der Seite von Judas hier. Denn er sagt ja, also Jesus sagt ja, die Armen habt ihr immer. Nimmt dieses kostbare Öl lieber dafür, nutzt das für mich. Die Armen, die könnt ihr später noch versorgen. Aber die Armen sind ja kein homogener Haufen. Wenn der einzelne Arme, den kann ich ja unterstützen, wenn ich jetzt nicht das Geld für das Öl für Jesus verwenden würde.
Ja, da steht natürlich, da offenbaren sie sich sozusagen als moderner Mensch, der auch die Aufklärung im Hinterkopf hat. In der Aufklärung war natürlich die Frage, muss Religion nicht vor allen Dingen nützlich sein? Also was ist das, was wir sozusagen für Gott das Geld oder die Zeit, die wir dafür aufgeben, nützt die was? Also wenn man so will, ein funktionaler Religionsbegriff. Ich glaube, der ist dem Text fremd, weil der Text mindestens 1800 Jahre älter ist. Ich glaube, dass wir da tatsächlich erstmal von der Theorie her gucken müssen, beziehungsweise von der Exegese her gucken müssen, wie ist das gesamte Johannesevangelium aufgebaut. Das gesamte Johannesevangelium hat als großen Notenschlüssel den Prolog. Und da heißt es, wenn man sich zum Beispiel an den ersten Weihnachtstag erinnert, wo der gelesen wird, der Johannesprolog, da heißt es, allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und damit beginnt das. Also Lazarus, Maria und Martha nehmen Jesus auf. Das ist erstmal die Grundfrage. Das sind die drei, die sozusagen schon verstanden haben, wer Jesus ist und ihn aufnehmen. Darum geht es dem gesamten Johannesevangelium um Menschen, die ihn in sein Leben, in ihr Leben lassen. Und da hat eben das Öl eine ganz wichtige Funktion, was man sozusagen auch mal entschlüsseln kann. Das Öl ist die Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist. Dafür steht das Öl symbolisch. Und das ist dann ganz schön, der Duft dieses Öls erfüllt den Raum. Das heißt, diese Erkenntnis bleibt nicht bei sich, sondern möchte alle, die im Raum sind, alle, die sozusagen, wenn man nochmal den Begriff des Kontextes bemühen möchte alle erfüllen und alle berühren. Und ich glaube, das ist die Sinnspitze des Textes und nicht so eine Frage, was ist jetzt wichtiger, Diakonie oder Liturgie, wie wir die sozusagen in der Aufklärung formulieren und auch natürlich stets im Hinterkopf haben und die dann natürlich praktisch wieder wichtig ist. Also gerade wenn es in Pfarreien darum geht, wo geben wir denn jetzt unser Geld für und so.
Genau.
Text, ja. Der dann, Text geht erstmal, kommt erstmal sozusagen von der gesamten Konzeption des Johannesevangeliums, die Erkenntnis Jesu Christi als Ziel des Johannesevangeliums.
Da will ich nämlich als moderner Mensch nochmal nachhaken, denn uns als katholische Kirche wird ja oft genug vorgeworfen, wir haben die ganzen Reichtümer, wir haben den Vatikan, wir haben das ganze Gold in unseren Kirchen, wir haben die Schätze, die großen Werte. Wenn ich jetzt der Logik dieses Textes folge, dann müsste ich doch sagen, eigentlich müssen wir da noch viel mehr Reichtum anhäufen zu Ehren Gottes und das nicht für soziale Zwecke aufwenden.
Genau, da sind Sie wieder in dieser Entweder-Oder-Konstellation, die, wie gesagt, der Text meines Erachtens und auch so nicht aufmacht, aber die wichtig ist. Und da kann man natürlich auch in die Tradition reinfragen. Zum Beispiel Benedikt, der heilige Benedikt sagt, dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Und das Zweite Vatikanische Konzil, finde ich, hat noch eine viel schönere Formulierung fast gefunden, die für unsere Zeit brauchbarer ist. Das Konzil spricht bei liturgischen Geräten und Kirchenausstattungen vom Glanz edler Einfachheit. Das steht da im Konzilstext drin. Da kann man wieder fragen, was das konkret heißt. Aber ich glaube, es kommt tatsächlich auf die innere Haltung an, mit der wir zum Beispiel auch Kultur, Güter bzw. Dinge, liturgische Geräte, die aus der Geschichte kommen und die ja zu diesem Zweck angeschafft worden sind, Menschen haben dafür gespendet, benutzen. Ich kann auch eine demonstrative Armut pflegen, die ist dann auch eitel. Ich kann aber auch sozusagen mich auch nochmal unter das stellen, was die Geschichte und Tradition mir zur Verfügung stellt. Das kommt wirklich auf die innere Haltung an, wie ich diese Dinge gebrauche und eben dann auch anschaffe. Ja, also ich war in einer Pfarrei tätig in Hamm als Diakon, die hatten zum Beispiel das Grundgesetz, dass sie alles, was sie sozusagen für die Liturgie geben, also jeden Euro oder D-Mark war das damals noch, der für die Liturgie und für die Kirche ausgegeben wird, eben auch für karitative Zwecke ausgegeben wird. Das finde ich eine ganz gute Lösung auf diese Frage oder eine ganz gute Antwort für diese Frage.
Ja. Also ich versuche ein bisschen aus der Entweder-Oder-Denke rauszukommen an dieser Stelle. Mir geht gerade noch durch den Kopf, was würde denn Papst Franziskus sagen zu der Debatte?
Müssen wir ihn fragen. Ich finde es immer schwierig, Papst Franziskus ist manchmal ja auch so eine Stopfgans für alle Kirchenerwartungen. Mhm. Und dann schreibt er einen Text, der dann wieder alles frustriert. Ich finde ihn da unberechenbar. Was Papst Franziskus auf jeden Fall als Jesuit und von seinen Texten her sagen würde, ist, dass sozusagen die Speerspitze des Textes Jesus Christus als den Messias, und darum geht es ja in dieser Woche, als den Erlöser zu erkennen, dass das sozusagen der Kern des Christentums ist, aus dem sich natürlich auch die Fürsorge für die Armen notwendig herleitet. Ohne das geht es nicht, aber es geht auch nicht ohne die Erkenntnis Jesu Christi, sonst ist das Christentum sozusagen eine humanistische Initiative. Und dieses eben nicht nur, auch ist es sie, ne? Aber aus der Erkenntnis und aus der Nachfolge Jesu Christi, aus dem Aufnehmen Jesu Christi in sein eigenes Leben, wie es das Johannes Evangelium formulieren würde, geschieht das.
Also den Satz, den ich mir in den Tag mitnehme, wenn es um den Glauben geht, darf man nicht mit entweder oder argumentieren. Es hat beides wichtige Aspekte. Das ist der Impuls, die Erkenntnis unseres Gesprächs mit Professor Dr. Jan Loffelt, der Theologe, der Professor für praktische Theologie an der Universität in Utrecht ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich bin gespannt auf das Gespräch morgen.
Einen schönen Tag Ihnen allen.
Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.